kommen auch so viele E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Nachrichten. Ich habe da so eine Podcast-Handynummer, wo die Leute auf WhatsApp schreiben können. Oder wie gesagt, in Facebook adden mich dann manchmal Leute und schreiben mir ellenlange Nachrichten, wie schlimm ich denn bin und was sie von mir halten. Und dabei sage ich immer nur, alles, über das wir reden hier im Podcast oder bei Sagenhaft und Sonderbar, wenn es um das UFO-Thema geht, Paranormales, was weiß ich, oder spirituelle Sachen, wo ich jetzt nicht so mega drin bin im Thema. Ich kann mir halt alles vorstellen. Heißt nicht, dass es ultimativ so für mich ist, sage ich immer wieder, ne? Und ja, manchen passt halt meine Meinung nicht. Viele zum Beispiel greifen mich an, in Anführungszeichen, weil ich kritisch bin diesen Themen gegenüber. Und die sagen dann, siehst du die Beweise nicht? Ist doch genau vor unseren Augen. Wir sehen es doch jeden Tag. Und dann kommen heftige Verschwörungstheorien auch dann zur Sprache, wo ich dann immer sage, ich gehe da nicht so drauf ein, da will ich gar nicht so. Gibt natürlich Dinge, wo ich sage, hey, da ist was faul, ne? Da riecht es nach Scheiße. Aber da möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Dann sage ich immer, ja, ich kann es mir vorstellen, aber wer weiß das schon und so, ne? Dann greifen mich die Leute immer eher deswegen an, weil ich sage, ich will da keine Stellung beziehen, für keine Seite Partei ergreifen, ne? Dann sagen sie, du siehst es doch, es ist doch direkt vor uns, wir sehen es doch jeden Tag, das und das wird gemacht und das ist passiert. Ja, wer weiß, sag ich immer. Keine Ahnung.
Es ist auch häufig, dass Menschen einen dazu zwingen möchten, dass man auch eine Meinung bezieht,
Ja.
egal zu welchem Thema. Ja, also eigentlich ist es ja so, als individuell denkender Mensch steht mir ja frei, ob ich meine Meinung erstmal zu einem Thema äußere oder nicht, oder ob ich mir erstmal eine Meinung dazu bilde oder nicht. Ja, das ist ja der Schritt davor. Und ich habe häufig das Gefühl, dass wenn man dann mit Menschen spricht, egal worum es geht, dass immer sehr klar von der Gegenseite formuliert wird, aber auch sehr unbewusst oder auch im Unterbewusstsein. Ne? Sag mir jetzt, was hältst du davon? Sag mir deine Meinung. Und das ist im normalen Gespräch unter vier Augen, aber natürlich auch, wie du das sagst, wenn man sich dann erstmal mit Leuten beispielsweise austauscht, wie in Interviews, wo man natürlich dann oder man möchte natürlich wissen, welche Meinung hat da der Moderator? Ne? Wie bezieht er sich? Und das finde ich auch immer ziemlich komisch, dass man immer gezwungen wird, eine klare Stellung oder Meinung zu beziehen. Und wenn man das tut, dann tust du damit den Leuten ja auch keinen Gefallen. Weil dann im schlimmsten Fall, wenn deine Meinung natürlich auch anders ausfällt, als wie derjenige, der sie auch einfordert, wie du es ja auch sagst, die größte Katastrophe dann auch wieder bevorsteht.
Ja, Leute denken vielleicht auch, die zum Beispiel sagen, auf den Sonderbar gucken, Daniel hat jetzt, seine Meinung ist jetzt mit Sicherheit so und so, weil er ja diesen Podcast macht und für diese ganzen Themen offen ist. Dann erwarten sie von einem vielleicht, dass du dieselbe Meinung vertrittst, wie sie vielleicht auch haben zu vielen Themen, die aber vielleicht nicht äußern möchtest, öffentlich. Und manchmal ist es auch so, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann fragen sie dich irgendwie privat und du hast eine andere Meinung, dann ärgern die sich regelrecht, die Leute. Die ärgern sich regelrecht, dass du nicht die Meinung vertrittst, die sie jetzt haben oder von dir erwarten, dass du sie hast. Und dann kann sich so das Gefühl für einen Menschen komplett drehen, habe ich auch schon gemerkt. Ich bin dann wirklich mit jemandem, der gerne Sagenhaft und Sonderbar geguckt und gehört hat, durch so eine Diskussion, die komplett nett und freundlich angefangen hat, von beiden Seiten, von mir und von seiner Seite aus. Und er sagt, er hört schon. Keine Ahnung, seit es den Podcast gibt, hört dazu. Geendet ist es dann mit, dass er sein Abo gekündigt hat und auch nie wieder hören möchte. Also das, was er gesagt hat. Ne? So ist das dann ausgegangen, die Geschichte, weil ich eine komplett andere Meinung vertreten habe als er. Und da war der ganz enttäuscht, dass ich da privat da meine Meinung so frei gesagt habe und halt, wie gesagt, die komplett anders war, als er gedacht hat.
Aber das ist wirklich ein sehr amerikanischer Stil, der sich aber mittlerweile auch in Deutschland breit macht. Ich nenne das gerne amerikanischen Stil, weil das sehr heftig aufkam bei der Präsidentschaftswahl von Trump gegen Clinton. Da war das ja wirklich so, du hast es vielleicht im Internet auch verfolgt, auf Facebook sehr extrem. Wir sind ja beide mit sehr, sehr vielen Amerikanerinnen und Amerikanern befreundet, allein durch unser früheres Hobby der Musikmacherei. Und zu den Präsidentschaftswahlen bis einschließlich jetzt, ich hatte das Gefühl, immer, dass wenn du nicht politisch mit der gleichen Meinung konform bist, die ich habe, dann möchte ich mit dir als Freund oder als Persönlichkeit, als Person nichts mehr zu tun haben. Und das hat ganz, ganz radikale Ausmaße in Amerika auch angenommen. Und ich habe diese Beiträge so häufig gesehen, dass wenn du Trump wählst, dann entferne mich aus deiner Freundesliste. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Und dieser amerikanische Stil, wie man mit Freundschaften oder Bekanntschaften umgeht, der hat mittlerweile auch Einzug in Deutschland gehalten. Fühle ich zumindest, was das Oberflächliche angeht. Das fängt bei Veganismus an, bei den Radikalen, geht über verschiedene politische Bereiche, was ich ganz, ganz schlimm finde eigentlich. Und endet dann meistens darin, dass wenn jemand nur ein bisschen radikaler, und das muss ja gar nicht zwangsweise erstmal was Negatives sein, wenn man radikaler denkt. Das heißt ja nur, man denkt sehr, sehr detailliert darüber nach und lotet alle Möglichkeiten aus, sein Ziel zu erreichen. Das endet meistens, wie das Wort radikal ja auch beschreibt, dann eher in was Negativen. Aber für mich hat dieses Wort erstmal eine Bedeutung, dass man sehr, sehr detailliert an eine Sache rangeht. Und das ist irgendwie durch die amerikanische Lebensweise, durch den westlichen Traum, das hat sich so verlagert in Deutschland, dass man heutzutage dann auch wirklich überlegt. Und das finde ich, das ist wirklich das Traurige an der Sache, weil Facebook ist ja eigentlich Freunde oder der WhatsApp-Status. Ja, alle Leute, die deine Handynummer haben, deine private Handynummer, die zählst du ja entweder unter Freunde, Familie oder Bekannte oder Arbeitskollegen, also wirklich Leute in deinem entferntesten engsten Kreis, mit denen du immer wieder zu tun hast. Und da überlegt man dann mittlerweile, was kannst du teilen und was kannst du nicht teilen, ohne da jemanden auf den Sack zu gehen. Und das müssen ja nicht mal politische Sachen sein, das können ja auch irgendwelche Memes sein. Weißt du, das kann ja Comedy sein, die vielleicht mir gefällt, aber dem einen oder anderen nicht. Und der mich deswegen auf die Abschussliste setzt und nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, weil ich da mal was Lustiges, meiner Meinung nach, Lustiges geteilt habe.
Das entdeckt man aber auch bei sich selbst manchmal, dass man da auf ganz komische Gedanken kommt, wenn jemand irgendwas postet, den du eigentlich gerne magst. Vielleicht auch nur weitläufig kennst, aber trotzdem vielleicht gut leiden kannst. Jetzt nicht als dicken Freund bezeichnen würdest, aber halt ihn gut leiden kannst, weil du ein paar Mal mit ihm geschrieben hast, ein cooler Typ ist. Und dann teilt er vielleicht. Bei mir geht es manchmal so und ich will da echt niemanden auf die Füße treten. Jeder kann da wirklich machen, was er möchte. Aber dieses Gender-Thema, das stößt mir ein bisschen sauer auf. Das weißt du ja, ne? Also, wenn dann irgendwas in der Richtung dann gepostet wird von jemandem, wo ich echt gedacht habe, der ist für mein subjektives Empfinden echt eine coole Socke, ne? Und dann kommt er und macht da voll mit und ist da voll dabei bei diesem Gender-Thema mit They, Them und Cis und was weiß ich, was dann alles gepostet wird. Und ich denke mir, Alter, der, denke ich mir dann, puh. Ich bin dann aber nicht so, dass ich sage, ich lösche den aus meiner Freundesliste und schreibe nicht mehr mit ihm, aber mein Bild von ihm ändert sich so ein bisschen. Weil das ist genau das, was ich vorhin das Beispiel mit mir, der andere Typ da, der mit mir geschrieben hat. Ich erwarte halt dann auch, und da erwische mich dabei von Leuten, dass sie vielleicht ein bisschen so denken wie ich oder ich gehe davon aus, und dann ist es nicht so, dann bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Und wo man es sehr gemerkt hat, wie du schon sagst, bei der Trump-Wahl damals, das war auf jeden Fall der Fall, das stimmt. Und natürlich beim Thema Impfen, wenn man ganz ehrlich ist, da hat man es ja extrem gemerkt. Ich weiß nicht, ob du dich hast impfen lassen. Ich habe mich von Anfang an ein bisschen so dagegen gesträubt, aber nicht so, wie vielleicht manche von mir denken möchten, weil ich mich mit diesen Themen beschäftige, bei Sagenhaft und Sonderbar und vielleicht ein bisschen auf der verrückteren Schiene fahre. Aber das ist nicht der Grund, sondern weil ich das ein oder andere medizinische Problemchen habe, nichts Großartiges, aber mir nie sicher war und mir kein Arzt sicher sagen konnte, ob mir nach der Spritze irgendwas vielleicht was Negatives passiert und keiner konnte mir jetzt sicher sagen, nein, das macht nichts, das gibt keine Wechselwirkung oder so. Und deswegen war ich von Anfang an skeptisch und habe mir gedacht, na dann warte ich lieber, vielleicht kommt was Besseres raus und dann lasse ich es vielleicht machen. Also ich war von Anfang an dagegen und dann war ja der eine Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache es und der Arzt gibt mir so zwei Zettel in die Hand, sagt, den einen unterschreibst du, den anderen liest du. Und dann sage ich, okay, dann nehme ich die Zettel mit heim und lest mir das zu Hause in Ruhe durch. Und dann sagt er, nein, die Zettel dürfen das Haus nicht verlassen. Und dann habe ich mir gedacht, was? Was steht denn da drauf? Sag ich so. Und dann sagt er, ja, das kannst du im Internet auch nachlesen. Das ist nur so eine Verzichtserklärung. Und dann halt, das ist das mit der Unterschrift gewesen, glaube ich. Und der andere Zettel waren so Infos über diese Impfung. Und dann sag ich, na, wenn die Zettel das Haus nicht verlassen dürfen und genau dasselbe draufsteht wie im Internet, dann kann ich sie doch mitnehmen. Das ist doch scheißegal dann. Ja, aber ich durfte sie nicht mitnehmen. Und dann bin ich noch skeptischer geworden. Dann sage ich, da ist doch irgendwas faul, habe ich mir so gedacht. Na, ist egal, das ist meine Story so. Also ich habe mich aus medizinischen Bedenken so nicht impfen lassen damals, weil ich ein bisschen Bammel hatte, ob mir da vielleicht irgendwas passiert danach. Und dadurch, dass ich mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt habe, gegen diese Impfung, habe ich extrem viel Ablehnung erfahren. Alter Schwede. So im engsten Kreis, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen, was es da für Diskussionen gab. Aber auch, ich war schockiert, wenn ich jetzt, also wie sinnlos erstmal manche Maßnahmen waren, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber so, wie die Leute dich angeguckt haben oder mit dir interagiert haben, die du vielleicht auch gut kennst schon eine ganze Weile, auf was für Ablehnung du da gestoßen bist. Und ich habe dann auch immer erklärt, dass bei mir nicht so, dass ich nicht denke, dass man mir einen Chip einimpft oder irgendwie ich dann nach 2 Tagen tot umfalle oder irgendwas, sondern dass ich da einfach Bedenken habe, weil das Zeug nicht gut genug erprobt ist und die Ärzte mir nicht sagen können, ob mir was passiert danach oder ob da es irgendwelche Wechselwirkungen gibt mit anderen Sachen. Naja, ich bin auf mega viel Ablehnung gestoßen, muss ich sagen. Und das hat erst aufgehört, so mit den neueren Erkenntnissen jetzt. Jetzt, wo man weiß, dass da die Leute leider manchmal umfallen dadurch oder ja, schwere Schäden davon tragen können. Da hat sich das ein bisschen gedreht jetzt so, das Bild von dem ganzen Topic, sag ich mal, ne? Aber ich habe echt bin da echt ganz schön eine Scheiße mitgemacht, muss ich sagen. Weißt du, wie das bei dir ist, aber ich fand das schon schlimm.
Das habe ich genauso mitbekommen. Bei mir gab es in dem Kreis, mit dem ich natürlich zu tun habe, auch Menschen wie du. Ich bin natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet auch blind gefolgt der Kampagne. Ich habe mich nicht als Erster impfen lassen, weil stand mir natürlich auch nicht zu, aufgrund meines Alters. Habe mich aber durch Propaganda und durch falsche Werbung und durch falsche Empfehlungen lenken lassen und habe auch im engsten Kreis versucht, Leute davon zu überzeugen, das zu machen. Jetzt nicht im Sinne von, hier, du musst es auf jeden Fall machen, hier, ne, es passieren sonst richtig schlimme Dinge, das nicht. Aber wenn man dann darüber gesprochen hat, dann habe ich mich natürlich sehr für Pro-Impfung ausgesprochen. Im Nachgang muss ich sagen, erstmal weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt körperliche Schäden bei mir hinterlassen hat. Ich habe ja in den vergangenen Podcasts ja auch erzählt, was seit der Ausbruch der Pandemie auch mit mir persönlich dann passiert ist, auch psychisch passiert ist. Ob das daraufhin zurückzuführen ist, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Nach der ersten Impfung war ich einer der ersten gewesen, die in meinem Umkreis gesagt haben, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist persönlich gefühlt bei mir körperlich anders. Und da war das Thema mit Long-Covid oder mit Nebenwirkungen zu der Impfung, das war ja noch gar nicht Thema da gewesen. Also das war ja in der Situation oder in der Phase gewesen, wo dann die jungen Leute sich impfen lassen mussten oder das konnten sozusagen. So ist es natürlich besser beschrieben. Und da gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Long-Covid. Da kam der ein oder andere Beitrag mal auf oder nach Nebenwirkungen, aber das war eher ganz, ganz gering. Und ein halbes Jahr später, nachdem ich dann auch natürlich meine zweite Impfung dann drin hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Abstand das genau war, aber ich habe mich genau an die Zeit auch gehalten, dann kamen diese ganzen Beiträge wirklich dann in den Medien hoch. Mit Nebenwirkungen, da war die Erkenntnis ja auch mal ein bisschen anders gewesen. Und da war der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, ach du Scheiße, vielleicht habe ich mir jetzt was körperlich angetan, wo ich vielleicht jetzt nicht 70, 80, 90 Jahre alt werden kann. Und diese Gedanken dazu, die sind manchmal stärker da vorhanden, wenn es natürlich extrem schlecht ist. Oder auch wenn es mir gut geht, so wie es heute der Fall ist, wo ich dann denke, ja, das wird wahrscheinlich einfach nur Psyche sein, weil Corona war diese totale Isolation am Anfang, wo man dann viele Sachen dann ausprobiert und gemacht hat, die man eigentlich so nicht machen würde, weil man eh permanent zu Hause verbannt war sozusagen. Und das war auch eine Phase bei mir gewesen im Leben. Und das kam natürlich dann alles dann mit der Wohnung dann, in die man dann gezogen ist, eine kleine 40 Quadratmeter Wohnung. Dann kam Corona sofort ausgebrochen. Da kam alles auf einmal da zusammen. Deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, sehr wahrscheinlich sind die Impfungen daran schuld, dass es mir jetzt körperlich anders geht als vorher. Aber ich würde es nicht ausschließen. Und seitdem ich diese Erkenntnis habe, tut es mir wahnsinnig leid, dass ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass sie sich impfen lassen sollten oder dass sie es in Erwägung ziehen. Alleine nur aus dem Grund, weil eine Möglichkeit bestehen könnte, dass die Impfung daran schuld ist, dass es mir halt jetzt so geht, wie es mir geht. Aber ich kann es nicht sagen. Ich würde es jetzt komplett anders machen, aber der Zug ist abgefahren. Das Zeug ist in mir drin. Und jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass das einfach nur geistige Schäden sind von Corona, die mich da kaputt gemacht haben und nicht aufgrund der Impfung. Alles das, was mir bleibt, ist die Hoffnung. Weil ich meine, was soll ich machen?
Man kann es ja den meisten Leuten auch nicht übel nehmen, dass sie da gefolgt sind. Viele folgen halt auch einfach nur blind. Das ist einfach so. Das meine ich jetzt auch nicht mit einem bösen oder sarkastischen Unterton. Wir sind einfach so erzogen worden, schon seit unserer Kindheit sind wir schon so erzogen, dass wir eben, ja, dass wir eben folgen. Und du wirst ja ein bisschen gelenkt und gesteuert auch so durch, kann man ja so sagen, ohne dass es verschwörerisch klingt. Das ist eigentlich, glaube ich, auch bekannt durch Fernsehen, durch Nachrichten, ne? Und wird einem ja so ein bisschen so unterschwellig suggeriert, was du zu denken hast, was du zu kaufen hast, zum Beispiel, wie Werbung funktioniert, das wissen wir alle, dass das alles auch ein bisschen unterschwellig wirkt, auch im Supermarkt, wie die Sachen stehen. So meine ich das jetzt gar nicht verschwörerisch, sondern dass einfach Die Medien, egal wie, dir diktieren, wie du zu leben hast, was du zu essen hast, was du zu tun hast. So, das ist mein Punkt. Und meine Bedenken waren damals, ich kann es ja auch mal ganz offen hier sagen, ist jetzt kein großes Geheimnis, ist ja auch nicht schlimm. Ich hatte ja und ich habe noch mit so ein bisschen so Extrasystolen, nennt man das, so Herzstolpern zu kämpfen ab und zu. Also ich habe es gut im Griff selbst, ohne schwere Medikamente. Und bei mir ist das Problem eher auch so ein bisschen in der Psyche zu suchen, also die Ursache, sag ich mal. Da weiß man noch nicht so genau. Körperlich, also mein Herz ist in Ordnung, alles ist in Ordnung, das wurde alles abgecheckt. Aber eben, wenn ich viel Stress habe, diese Extrasystolen, wenn ich mal jetzt letzte Woche war zum Beispiel sehr stressig, viel Arbeit für die Podcast und na, dann noch 9 Stunden Arbeit nebenbei, dann sitze ich bis mitten in der Nacht immer hier am PC und schneide und nehme auf und was weiß ich. Dann habe ich es halt ein bisschen vermehrt. Kommt auch manchmal vom Rücken, kann man die auch bekommen, von der Wirbelsäule, diese Extrasystolen. Naja, egal. Und das waren eben meine Bedenken, die ich dem Arzt geschildert habe, weil ich ja eben diese Extrasystolen habe. Und damals war es noch nicht so ganz abgeklärt, wovon es kommt. Da wusste man noch nicht so genau, ist es vielleicht was Körperliches, ist die Psyche oder brauche ich Medikamente? Und deswegen wollte ich da diese Impfung nicht haben damals. Wäre das nicht gewesen, vielleicht hätte ich mich impfen lassen, wer weiß, ne? Ich war zwar neben dieser Herzgeschichte trotzdem skeptisch dieser Impfung gegenüber. Aber es könnte gut sein, dass ich mich hätte impfen lassen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber jetzt, im Nachhinein, bin ich wirklich auch sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Wer weiß, vielleicht gäbe es mich gar nicht mehr. Oder vielleicht hätte sich vielleicht hätte sich diese Geschichte auch verschlimmert. Was weiß ich. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du da auch vom Kopf her ein bisschen Probleme bekommen hast und das vielleicht noch mit dir rumträgst, eventuell von der Impfung, wer weiß. Und ich kenne Leute persönlich, auch in meinem persönlichen Bekannten- und Freundeskreis, sind genau zwei Leute, bei einem ist es ein bisschen schlimmer, beim anderen ist, glaube ich, schon wieder weg, die mit dem Gedächtnis wahnsinnige Probleme bekommen haben nach der Impfung. Also ganz schlimme Probleme, sich zu erinnern. Und, ne? Muss aber auch dazu sagen, die hatten dann Corona. Kann natürlich, sagt der Arzt, auch davon kommen, dass es so eine Geschichte ist, die mit Corona selbst zu tun hat, dass man da wirklich sich nicht mehr erinnern kann oder so. Vielleicht hatte das auch jemand hier, der zuhört, der kann dann vielleicht mal seine Meinung in die Kommentare schreiben. Aber es ist auch nicht auszuschließen, wie du schon sagst, dass es vielleicht von der Impfung kommt. Wir wissen es nicht, will man auch nicht behaupten, aber kann natürlich sein. Ich bin jedenfalls froh, dass ich es nicht getan habe.
Ich kann dich da auch nur beglückwünschen, dass du es nicht getan hast. Und ich meine das auch wirklich nicht negativ, sondern einfach nur aus dem Hintergrund heraus, dass wir die Erkenntnis mittlerweile haben, dass es eben doch nicht so gefährlich ist für Menschen in unserem Alter. Das muss man immer dazu sagen. Das ist ganz wichtig. Und meiner laienhaften Virologenausbildung nach zu urteilen, war es ja wahrscheinlich auch so gewesen, so wie es uns zumindest suggeriert worden ist, dass die Viren am Anfang, die einzelnen Viren, die da in Umlauf gewesen sind, dass die stärker wurden mit der Zeit, aber sich dann nach und nach auch abgeschwächt haben und dass es dementsprechend dann einfach dann irgendwann so zu behandeln war wie mit einer Grippe. Als ich das erste und letzte Mal Corona hatte, hatte ich mir auch mega in die Hose geschissen. Ich hatte es ja bisher zum Glück nur einmal gehabt, aber jetzt mittlerweile ist es mir egal, weil ich denke halt, wie ich es mal in einem Podcast gesagt habe, so, dass ich sterbe, ist klar. Die Frage ist halt nur, wie. Und das Wann spielt für mich ja auch keine Rolle. Jetzt habe ich natürlich keinen Bock daran, an Corona abzukratzen oder so. Aber ich hatte beim ersten Mal, wo ich das hatte, mega Panik gehabt. Muss aber dazu sagen, die Panik ist ausgebrochen, als ich schon über dem Berg war, weil ich dachte, ich hätte eine normale Scheißgrippe gehabt. Die ersten 3 Tage war der Corona-Test negativ. Und am vierten Tag war der positiv und dann muss ich natürlich zum Arzt tingeln und dann CTR oder wie das da heißt, diesen Test dann gemacht. Und ja, klar, natürlich Corona, aber das war wirklich so mehr Panik, eigener Bericht für mich persönlich, ne? Das für viele andere wahrscheinlich wesentlich schlimmer gewesen, als sie Corona hatten, aber für mich war es so, dass da mehr Panik hintersteckte, für mich persönlich, als wie mit der Krankheit selber. Jetzt kann man natürlich auch sagen, jetzt hatte ich vielleicht einen guten Verlauf gehabt, weil wir hatten das alle drei zu Hause gleichzeitig gehabt. Das heißt, es gab gar keinen Weg, das erstmal sich nicht anzustecken. Und das Positive war natürlich auch gewesen, wenn das alle jetzt gleichzeitig haben, dann werden wir hoffentlich für eine gewisse Zeit lang safe sein, was sich herausgestellt hat, dass es nicht der Fall war. Aber ich als Einziger hier im Haushalt, der konnte stolz und fest bis nach wie vor heutzutage behaupten, einmal Corona gehabt, nie wieder. Vielleicht war ich zwischendurch mal krank, aber ich kann es natürlich auch nicht sagen. Na, und mit dieser Gewissheit gehe ich mittlerweile ran und das Einzige, was ich halt hoffe, ist, dass ich deswegen halt nicht abkratze. So, das ist alles.
Wir wissen nicht abkratzen, alles gut. Wir hatten es ja auch hier im Haus, der Stiefsohn hat es gehabt. Ich habe es bis heute nicht gehabt, nicht ein einziges Mal, seit es ausgebrochen ist. Also ich hatte es nie, bis jetzt nicht. Der Stiefsohn hatte es und hier im Haus, du hast es selbst gerade gesagt, man kann sich kaum aus dem Weg gehen. Wir haben zwar hier ein Haus, aber es ist jetzt auch nicht besonders groß. Und der Stiefsohn ist ja trotzdem mal in die Küche oder musste auf Toilette, hat die Türgriffe angepackt, hat die Wasserhähne angepackt und den Kühlschrank und was weiß ich nicht alles halt. Besteckkasten, was man halt so in die Pfoten nimmt. Da war ja auch unterm Tag alleine hier zu Hause. Den hat es ganz schön niedergestreckt so für ein paar Tage. Also so 3, 4 Tage war er richtig platt. Und dann ging es wieder besser. Aber in der Zeit, wie gesagt, ist ja auch Essen machen gegangen und überall rumgelaufen. Und ich habe schon gedacht, jetzt werde ich es bekommen. Hundertprozentig werde ich es jetzt bekommen. Aber ich habe es nicht bekommen. Wie gesagt, bin bis heute verschont geblieben. Ich schieb's auch manchmal so ein bisschen und vielleicht ist es ein Trugschluss darauf, dass ich arbeite ja auf dem Bau. Wir sind draußen bei der größten Hitze, bei der größten Kälte und ich bin so selten mal krank. Ich war jetzt vielleicht vor 2 Wochen, hat es mich mal ein bisschen erwischt, aber nur übers Wochenende. Ich bin wirklich da. Das war, glaube ich, dieses lange Wochenende vor kurzem, wo dann Donnerstag, Freitag Feiertag war und Montag auch. Und da bin ich wirklich tatsächlich nach der Arbeit am Donnerstag, Freitag war wie gesagt frei, das saß ich hier und hat es ein bisschen so am Gaumen schon gekitzelt da oben, kennt man das Gefühl, wenn es oben ein bisschen brennt am Gaumen und kitzelt, ich dachte, oh, da kommt was, paar Mal genießt. Nächsten Tag war ich schon platt, Freitag, Samstag komplett im Eimer, aber ich bin zwar noch rumgelaufen und bin auch rausgegangen mit dem Hund und so, aber also mich hat es da für meine Verhältnisse, sage ich mal, schon ganz schön erwischt. Sonntag ging es wieder besser, Montag noch besser und Dienstag, als Arbeit wieder losging, war ich wieder fit. Es war aber kein Corona, glücklicherweise. Ich habe dann auf einen Test gemacht, es war kein Corona. Also hat mich nur so 3, 4 Tage hat es mich ein bisschen erwischt. Hab's dann noch so eine Woche mit mir rumgezogen hier, diese Rotzerei und ein bisschen Husten. Aber ansonsten denke ich mal, vielleicht dadurch, dass ich, wie gesagt, auf dem Bau arbeite und bei jedem Wetter draußen bin oft, bei Wind und Wetter, eiskalt, nass, ne? Und wirklich vielleicht alle 2, 3 Jahre mal was hab, eine Erkältung oder was. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es einen, wenn man so viel draußen ist, bei Wind und Wetter nicht so leicht erwischt, dass man vielleicht ein bisschen besseres Immunsystem hat oder so. Kann ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber möglich wäre es.
Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Also, wer tagtäglich oder sehr häufig zu Hause, zum Beispiel bei mir ist es der Fall, also mit diesem ganzen Maske tragen und nur zu Hause sein, war wirklich das kleinste Mal rausgehen und sich irgendwie mal da ein falsches Lüftchen einzuatmen oder mal durch den Mund einzuatmen, anstatt durch die Nase, wie man es ja normalerweise machen sollte, hat mich das immer sofort krank gemacht. Das waren jetzt natürlich keine langen Krankheiten, wo man dann wochenlang da mit einem grippalen Effekt da zu Hause sitzt. Aber das war schon so, dass ich sehr häufig halt Schnupfen oder auch Husten bekommen habe, weil ich glaube, dass die ganzen Abwehrkräfte, die halt in dem Körper waren, durch dieses permanente Maske tragen, durch diese Isolation auch, dass das den Körperhaushalt so weit heruntergefahren hat, dass der Körper wahrscheinlich gesagt hat, ich bin kein Virologe, ich bin kein Biologe. Aber ich kann mir nur denken, und das ist das, was die Mehrheit ja auch sagt, ist, dass wenn du keine Abwehrkräfte hast und alles dafür tust, dass sowieso nichts an Bakterien an dich herankommt. Ich meine, was will der Körper da an Abwehrkräften aufbauen, um sich darauf vorzubereiten? Deswegen bekommt man ja immer mal wieder eine Erkältung oder eine Grippe, weil dieser entsprechende Virus ja natürlich auch ein anderer ist als wie im Jahr davor. Das ist ja vollkommen logisch und vollkommen klar. Und deswegen leite ich das da so ein bisschen her, dass es natürlich so ist, wenn du öfter draußen bist und ein bisschen mehr mitmachst, dass du allgemein auch einfach abgehärteter bist und nicht so ein Weichei im Anzug bist, der dann die ganze Zeit dann in seinem Büro dann hockt und einmal rausgeht und sofort einen Hustenanfall bekommt, weil gerade irgendwas Komisches eingeatmet worden ist.
Ja, also dass du ein Weicher bist, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Aber meiner Meinung nach haben wir jetzt schon viel zu lange an diesem Kackthema festgebissen jetzt. Du wolltest eigentlich vorhin von deinem Traum erzählen. Lass uns doch mal dazu kommen, denn das hier ist schon fast ein bisschen nervig.
Es ist dir zu medizinisch, ich weiß, pass
Ja.
auf. Wir haben ja mal über den Tod gesprochen. Na, ob wir Angst davor haben und ob das passiert und wie. Und vor 2 oder 3 Tagen, ich weiß nicht mehr genau wann, habe ich geträumt, dass ich mit meiner Partnerin unterwegs gewesen bin. Und ich hatte an dem Tag, hatte ich diese ganzen Clips geschnitten für unseren JWR-Podcast-Clips-Kanal über den Tod. Und das waren ja, glaube ich, 5 oder 6 Videos, wo es nur um das Thema Tod ging. Echt gute Videos, aber das ist mir auch so im Hinterkopf haften geblieben. Und man liest ja auch den ganzen Tag Nachrichten, was jetzt so abgeht, so mit Atombombenangriff und alles Mögliche, was in dieser Richtung natürlich auch passiert. Ich mache mir wesentlich weniger Gedanken dazu, als wie zu Anfang des Krieges, als er ausgebrochen ist. Könnte falsch sein, ist für mich aber ein lebenswerterer Weg, sich weniger Gedanken darum zu machen. Also habe ich dann die ganze Zeit diese Todclips geschnitten. Und habe mich dann schlafen gelegt irgendwann und geträumt, dass ich mit meiner Partnerin hier, wo wir wohnen, ist in der Nähe direkt der Rhein. Der Rhein ist ein Fluss, der ist ganz lang und der fließt durch mehrere Länder. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, wo der Rhein ist und was der Rhein ist. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die noch nie vom Rhein gehört haben, weil die vielleicht aus Oberfranken kommen oder so. Deswegen sage ich es halt nur vorab.
Alles gut.
Und ich habe geträumt, dass ich mit meiner Partnerin da unterwegs gewesen bin und habe ein Flugzeug am Himmel gesehen. Da ich aber nicht weiß, wie Bomber heutzutage aussehen, habe ich einen Bomber wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg oder so gesehen. In einem Traum, ne? Also immer noch dazu sagen, ich war in einem Traum gewesen. Und habe gesehen, wie dann was runtergefallen ist und konnte aus der Ferne dann diesen Pilz sehen, der
Ja.
sich dann entwickelt, wenn eine Bombe runterfällt. Das ist
Atompilz.
dann genau der Atompilz, wenn man das aus dem Fernsehen kennt. Und als ich das gesehen habe, in dem Moment, in dem Traum, habe ich dann gesehen, wie das aufgestiegen ist. Wir waren aber so weit weg gewesen, dass wir nicht sofort verbrannt sind oder so. Also das war nicht. Aber ich konnte sehen, dass eine Rauch- oder eine Staubwolke unweigerlich immer näher kam. Und das war ein richtig unangenehmes Gefühl. Also wenn Star Wars-Fans unter uns sind, die schon mal den Film Rogue One gesehen haben, die letzte Szene, da stehen beide Hauptdarsteller am Strand, da passiert was Ähnliches, da wird auf den Planeten geschossen und der Planet explodiert so, wie wenn eine Atombombe platzt. Und du siehst im Film, wie dieser Rauch, wie diese Druckwelle schon von weitem kommt, die haben sich dann in den Armen und am Ende lösen die sich halt auf, weil diese Explosion halt näher kommt. Und dieses ähnliche Image sozusagen, das habe ich auch in diesem Traum gesehen. Es wurde alles komplett dunkel, habe aber keinen Schmerz gespürt, aber auf einmal um die ganze Panik herum mit meiner Freundin, also richtig beschissener Traum einfach nur, ne? Auf einmal wurde es aber einfach nur dunkel. Ich hatte aber trotzdem noch das Bewusstsein gehabt, nur wie als wenn man in einem komplett schwarzen Raum ist und habe nichts mehr um mich herum gehört, aber ich war immer noch da, nur es war komplett schwarz. Ich konnte weder reden, noch hören, noch sehen. Ich konnte nur da sein, sozusagen. Und das war ein unfassbar komisches Gefühl gewesen, weil ich gedacht habe in den Träumen, wenn jetzt diese scheiß Wolke auf dich zukommt, irgendwas wird ja passieren, weil wir sind ja auch schon so oft in unseren Träumen gestorben oder wir haben mal Schmerzen erlitten in Träumen, dass wir uns ja vorstellen können, ungefähr zumindest, was ein Schmerz ist. Das war aber gar nicht, sondern es wurde einfach nur dunkel und still.
Das ist ja das vor eins der Dinge, vor dem viele Menschen Angst haben. Wenn sie tot sind, dass es genauso ist, dass da einfach nichts mehr ist. Das ist eigentlich ein blöder Gedanke, oder? Dass du tot bist und du und es ist einfach nichts. Also, du existierst noch irgendwie, aber es passiert irgendwie nichts. So für die Unendlichkeit irgendwie einfach nur da sein, aber nichts passiert. Auch ein blöder Gedanke.
Das wäre das Beschissenste, was eigentlich passieren kann.
Worst-Case-Szenario. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Fan von diesem Thema Reinkarnation oder so. Und ob es das gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Frag mich nach meiner Meinung, würde ich eher sagen. Kann ich mir nicht so vorstellen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich viele, viele Leute jetzt im Sagenhaft und Sonderbar Podcast drüber habe reden hören, dass die absolut überzeugt sind davon, dass es Reinkarnation gibt. Und ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die sich angeblich, muss ich sagen, erinnern können an frühere Leben. Das soll es alles schon gegeben haben. Ich weiß es nicht. Ich bin davon nicht überzeugt, aber stelle ich mir spannender vor, als einfach nur zu existieren im Nichts, so einfach nur da zu sein als Bewusstsein und irgendwie ist nichts um dich rum oder so und es wird für die Ewigkeit nichts mehr passieren. Ist ein Scheißgedanke, ja, wie du schon sagst. Aber wenn wir über Reinkarnation reden, ich würde auch nicht gerne irgendwie als jemand anders wiederkommen oder so. Wenn ich nochmal kommen könnte, habe ich schon mal gesagt, hier glaube ich, nochmal genau dasselbe Leben leben wäre schon geil. Mit allen Fehlern, mit allem, was ich da falsch gemacht habe und richtig gemacht habe. Alles nochmal, bitte. Das wäre ein guter Gedanke für mich.
Ich hatte mir überlegt, zum Thema Tod, das wäre ja eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel nicht glaubt, ne, wenn man nicht an irgendwas glaubt, dass das vielleicht die Möglichkeit ist oder dass das Fakt ist, wenn du stirbst und du glaubst nicht, dann wird das mit dir passieren. Ich hatte mir nämlich mal so Gedanken gemacht um so eine mögliche Theorie, die ungefähr so funktioniert, dass es eigentlich egal ist, woran du glaubst, nur wenn es dann soweit ist, wenn du stirbst, dass das, woran du glaubst, das geht dann in Erfüllung. Wie krass wäre das denn?
Ach so, meinst du das? Dass
Wenn
deine.
ich als Christ sage, so ich glaube an Himmel und Hölle und ich kratz ab, dann steht da auf einmal dann der Gott vor mir und der entscheidet dann, mit mir zusammen vielleicht, keine Ahnung, je nachdem, was für eine Art von Christ man ist, ne? Dann kann man da vielleicht reden. Und wenn ich dann an Wiedergeburt glaube, dann werde ich wiedergeboren. Das wäre ja das Optimale. Ich glaube nicht, dass das passiert, dass es wahrscheinlich nur einen Weg hier raus gibt aus dieser ganzen Scheiße. Aber das wäre natürlich super. Dann wird es keinen Krieg mehr geben auf der Welt wegen Religion, wenn das feststehen würde.
Das
Es
wird
wäre
cool.
natürlich mega, mega, mega scheiße für die Atheisten, wenn die sagen, danach passiert halt gar nichts. Da müssen die sich halt die Gedanken machen, so, welcher Religion oder welcher Theorie schließe ich mich jetzt an, damit mir das halt nicht passiert.
Damit da noch was Geiles passiert, so, ne? Dann würde ich aber eher zum Thema für die Reinkarnation, ja, stimmen, sag ich mal. Da wäre ich dann für
Dann
die
eine
Reinkarnation.
bewusste Reinkarnation, also dass du weißt, dass es jetzt der zweite Anlauf ist oder der dritte, vierte oder dass du es nicht weißt.
Ich glaube, wissen wollen würde ich es nicht, denn wenn du es weißt, dann wirst du ja dein altes Leben vermissen, wenn das neue Scheiße ist. Und du wirst natürlich auch Dinge und Menschen vermissen, die dir lieb und teuer waren. Wenn du Kinder hast zum Beispiel, stell mal vor, ich habe Kinder. Wenn ich jetzt irgendwo reinkarniere als ganz jemand anders irgendwo auf der Welt in eine komplett andere Familie rein und könnte mich an mein altes Leben erinnern, ich würde ja vom Hochhaus springen vor lauter Kummer, wenn ich mich an meine Kinder hier erinnere und hab die nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich sie irgendwie mal hatte, auf was für eine Art und Weise auch immer. Ich weiß nicht, wo und wann ich reinkarniere, ob das vielleicht im Jahr, was weiß ich, 2580 ist oder im Jahr 1870. Da gab es meine Kinder eigentlich noch nicht. Aber irgendwie hast du dann die Erinnerung daran und so. Das wäre ja furchtbar, der Gedanke. Aber dann ohne Erinnerung natürlich und vielleicht auch gerne auf einem anderen Planeten, wenn es sowas geben sollte. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch Leben im All. Wir gehen ja dann mal davon aus, so, dass es mit Sicherheit irgendwo was gibt. Vielleicht auch was Leben, das unserem ähnlich ist. Dann gerne auch dort, dass man mal erleben kann, wie es dort vielleicht so ist.
Aber dann möchte ich wirklich wissen, ob ich schon mal vorher gelebt habe. Vielleicht mit dieser Gewissheit oder mit diesem Gedankengang, wie dass man weiß, dass man stirbt. Man macht sich da ja keine Gedanken drüber. So großartig, weil man weiß, es passiert ja sowieso. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wie bei der Reinkarnation, wenn man dann wiederkommt, dass man die Gedanken hat an das frühere Leben, aber dass man die sehr neutral betrachtet. Weißt du, dass man sagt, ja, früher, so wie ich das mit meiner Rückführung hatte, wo ich dir das ja auch erzählt habe, auch unter dem Video ja kommentiert habe, ne? Ich war der und der und das ist passiert. Aber man hat da keine emotionale Bindung mehr dran, sondern dass es eher ist wie ein ganz, ganz klarer Traum, an dem man sich erinnert, aber ganz, ganz viele Details weiß, aber nicht mehr gefühlsmäßig darüber steht, sondern es wirklich mit Abstand betrachtet. So wie wenn man sagt, ne, Rückführung, ach, früher ist eben, ah, interessant. Nur, dass man das bewusst halt weiß.
Also, dass du die Bilder irgendwie vor Augen hast, aber nicht weißt, dass du das vielleicht wirklich mal warst irgendwann. Vielleicht ist ja das so, wenn du so eine Rückführung hast. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Ich habe ja die Tage mit dem Herbert Stöberl, das ist ein Hypnosetherapeut, mit dem habe ich ja sprechen können letzte Woche, zusammen mit der Kollegin Barbara vom Sagenhaft und Sonderbar Podcast. Herbert Stöberl ist ein supergeiler Typ, ohne Scheiß. Wirklich ein cooler Typ mit einer mega interessanten Stimme auch. Wir haben ja beide sein Rückführungsvideo gehört. Das wiegt mich seit 2 Jahren in den Schlaf. Danke dafür, du hast mir es damals geschickt. Und so hat es jetzt endlich mal geklappt mit dem Herbert Stöberl. Und den habe ich auch befragt zum Thema Rückführung, nicht nur zur Hypnose. Und er hat mir erzählt, weil ich ihn fragte, wie ist das mit der Rückführung? Kannst du dir vorstellen, dass das, was ich da sehe, wirklich irgendwie ein früheres Leben war oder nicht? Oder ist es irgendwas, was mein Gehirn mir vorspielt? Und er hat da echt cool geantwortet. Und dafür respektiere ich ihn jetzt noch mehr, weil er gesagt hat, es ist mir scheißegal, ob das wirklich jetzt ist nicht so hart ausgedrückt, aber es ist ihm egal, ob es jetzt wirklich ein früheres Leben war oder nicht. Das kann er eh nicht sagen. Das kann keiner sagen. Könnte sein, könnte nicht sein. Oder ob es irgendwas ist, was dein Gehirn dir vorspielt. Er macht das ja aus therapeutischen Gründen, wendet er das ja an, als Therapie, diese Reinkarnationstherapie, um Leuten zu helfen. Wenn das den Leuten hilft, sagt er, dann ist doch völlig egal, ob das wirklich stimmt oder nicht. Du kannst es eh nicht nachweisen, ob es stimmt oder nicht. Dafür müsste es reproduzierbar sein. Damit du da irgendwie 10-mal hintereinander dasselbe erlebst, dann könntest du vielleicht sagen, da ist was dran. Weißt es aber schlussendlich trotzdem nicht hundertprozentig. Deswegen sagt er, ist mir egal. Fand ich ganz cool, die Antwort, dass er das so gesagt hat.
Das finde ich auch sehr erstrebenswert, dass man da auch so rangeht an diese Sache. Und ich finde das sehr respektabel, dass er das auch so offen sagt.
Ja, ist interessant, Leute, wer sich für das Thema interessiert, Hypnose. Und diese Reinkarnationsgeschichten oder Rückführungsgeschichten, muss man sagen, nicht Reinkarnation. Er macht eben so eine Hypnosetherapie für alle möglichen Dinge. Wie Dean mir die Frage mit auf den Weg gegeben hat für Herbert, wenn man jetzt ein bisschen so vielleicht selbstbewusster auftreten will, souveräner auftreten will, dafür gibt es natürlich auch Hypnosemethoden, die anscheinend auch ganz gut funktionieren. Und eben auch diese Rückführungstherapie, wobei man ein bisschen unterscheiden muss, wenn man Rückführung hört, nicht immer gleich den Esoterik-Regenschirm hier aufklappen. Aber Rückführung ist nicht gleich Rückführung. Man könnte jetzt, es gibt Rückführungserlebnisse, die dich versuchen, in ein vergangenes, vermeintlich vergangenes Leben zurückzuführen, das es vielleicht mal gegeben hat. Wer weiß, wir wissen es nicht. Oder es gibt die Rückführung zum Beispiel in deine Kindheit. Dich zurückführen in deine Kindheit, in deine eigene wirkliche, reale Vergangenheit, um da vielleicht irgendwelche Traumata aufzulösen. Vielleicht hast du als Kind was wirklich Schlimmes erlebt und das irgendwie unbewusst an dir frisst und sich auf dein aktuelles Leben vielleicht überträgt und die Leute um dich herum irgendwie negativ beeinflusst, vielleicht Beziehung oder Freund, Freundin, was weiß ich. Und dass man da vielleicht mal reinguckt in die Kindheit, was ist da passiert. Und da habe ich ihn gefragt, ob es auch möglich wäre, theoretisch. Ich glaube, die Frage hast auch du mir mit auf den Weg gegeben. Wie weit man da zurückgehen kann, ob es vielleicht sogar möglich ist, dass man sich als, ja, im Bauch, im Mutterleib sieht. Vielleicht sogar als kleiner Fötus oder so, habe ich ihn gefragt, ne?
Es gibt ja viele Filme oder Serien, wo so eine Hypnose vorkommt. Nur wenn man sagt, so wenn ich jetzt bis drei gezählt habe, dann bellst du jedes Mal, wenn ich das Wort Hallo sage. Das sieht man ja in Filmen oder in Serien sowas manchmal. Und dann sagt er eins, zwei, drei, Schnipp, Hallo. Und dann bellt der andere. Und das geht dann die ganze scheiß Sitcom lang durch. Das ist halt die Frage, ob das halt so in der Richtung möglich ist. Und das Zweite, was mich ja mega interessiert zum Thema Bewusstsein, deswegen schaltet auf jeden Fall rein, Leute. Ich muss es gleich machen im Nachgang unserer Aufzeichnung. Ist die Frage gewesen, ab wann man ein Bewusstsein entwickelt. Das kann man natürlich jetzt erstmal medizinisch erstmal feststellen. Das habe ich natürlich auch erstmal gegoogelt, weil ich wissen wollte, wann verbindet sich das Gehirn mit dem Rest des Körpers? Es ist ja nicht am Anfang da. Und das, was ich, glaube ich, gelesen habe, war ab der 23. oder 24. Woche. Da ist es so, dass das Gehirn oder der Knochen oder Rückenmark sich auf jeden Fall mit dem ganzen Fötus verbindet und dadurch das erste Mal vielleicht ein Bewusstsein geschaffen wird. Das heißt, davor, diese ganzen 20, 21, 22 Wochen davor, ist es so, dass das, was in dem Bauch einer Frau, es ist immer noch eine Frau, da heranwächst, dass das in dieser Zeit noch kein Mensch mit Bewusstsein ist. Also noch kein Mensch mit Gedanken ist. Und das hat mich sehr, sehr erstaunt, weil ich dachte, dass dieses Thema Bewusstsein schon sehr, sehr viel früher einsetzt. Zumindest, dass ein Organismus so funktioniert. Nicht ein Organismus im Sinne von, dass die Organe funktionieren, sondern dass ein Geist schon bewusst steuert, wann pinkelt der Körper oder wann scheidet der was aus. Weil das muss ja trotz, also ich bin jetzt kein Mediziner und ich bin auch keine Frau, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass innerhalb der ersten 20 Wochen, dass du das Kind oder diesen Fötus nur fütterst und der kackt und pisst nicht. Ne, das muss ja trotzdem ja irgendwie gesteuert werden. Und das war für mich dann erstaunlich, dass es trotzdem so viele Wochen dauert, bis wirklich alles von den Nervensträngen her verbunden ist, dass man wirklich davon sprechen kann, dass dort Gehirnaktivitäten sind.
Schwierig, schwieriges Thema.
Ich finde es sehr interessant, was das Thema Bewusstsein da angeht. Und deswegen finde ich das mega cool, wenn da halt jemand drüber spricht, der da vielleicht Erfahrung oder Ahnung hat, um da vielleicht diese Rückführung da auch möglich zu machen, weil ich meine, du hängst ja trotzdem dann noch 6 Monate gefühlt dann im Bauch rum von deiner Mutter. So, da bekommt man ja bestimmt dann was mit. So, und dann ist halt die Frage, erinnert man sich daran oder erinnert man sich daran nicht? Oder kann man das irgendwie wiederholen?
Keiner kann ja letztendlich genau sagen, was das Bewusstsein ist. Ich meine, du kannst ja nicht mal beschreiben, was dein Bewusstsein ist, wenn du ganz ehrlich bist. Du kannst es in ein paar wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche, je nachdem, gut klingende Wörter verpacken, was du denkst, was dein Bewusstsein ist. Was es wirklich ist, das wissen wir nicht. Ob es mit uns verbunden ist, ob das Bewusstsein in unserem Kopf irgendwie stattfindet, in unserem Gehirn, oder ob das Bewusstsein irgendwie außerhalb von uns ist. Das ist ja auch das, was viele denken, dass das Bewusstsein und der Körper mit einer Art, nennen wir es mal, Leitung verbunden sind und wir alle angeschlossen sind an ein Bewusstsein. Stellt euch vor, wie eine große Wolke. Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass das ein Bewusstsein ist, an das jeder angeschlossen ist. Und wenn der Körper tot ist, ist dein Bewusstsein eben trotzdem noch irgendwo aus irgendeinem Grund auf irgendeine Art und Weise vorhanden.
Das wäre ja dein Gedanke zu der Seele, die ins Universum wieder zurückgeht und sich dann den Platz sucht, wo es dann wieder hingehört, ne?
Genau, das ist auch so mein. mein Lieblingsgedanke. So stelle ich mir das vor, so kann ich mir das vorstellen, dass das funktioniert, das Bewusstsein. Und man hört ja auch manchmal, dass Leute sehr eng miteinander verbunden sind und vielleicht auch manchmal regelrecht ahnen, was der andere jetzt sagen will oder dass das Telefon gleich klingelt oder spüren, dass guck mal, eine Mutter spürt manchmal, dass irgendwie ihr Kind. Ich habe das Beispiel Dieter Röskens, ein guter Freund von mir, der manchmal bei uns im Podcast mit auftritt, der hat gesagt, ich glaube, dass seine Frau war das, dass seine Tochter, die war damals, oh, jetzt lass mich keinen Scheiß erzählen, Australien oder Amerika war seine Tochter und auf jeden Fall war die ganz weit weg und die Mutter hat irgendwie gespürt, es ist soweit, das Kind kommt. Also seine Frau hat gespürt, dass ihre Tochter eben jetzt, dass das Kind unterwegs ist oder das Kind jetzt irgendwie geboren wird. Das konnte die irgendwie fühlen. Und da denke ich mir eben, nur mal so als kleines Beispiel jetzt, wie gesagt, dass es irgendwie so ein Bewusstsein gibt, mit dem wir vielleicht, an das wir vielleicht alle angezapft sind. Vielleicht gibt es so eine Art Überbewusstsein, wo wir alle angezapft sind, jeder seinen eigenen kleinen Bereich hat, aber dass du vielleicht auch, wenn du weißt wie, mit anderen Leuten dich verbinden kannst. Wer weiß, hey, das sind wirklich bloß Spinnereien jetzt, irgendwelche komische Gedanken von mir, so stelle ich es mir vor, so würde ich schön finden, sage ich mal. Ob es jetzt so ist, das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube aber nicht. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich es nicht hundertprozentig weiß, dass das Bewusstsein in uns im Kopf irgendwie stattfindet. Wer weiß denn schon, ob das Bewusstsein vielleicht nicht dann schon anfängt oder auch zu existieren oder zu leben oder da ist, wenn das Kind, wenn der Lebensfunke im Körper entsteht, sag ich mal. Sobald das, was in dir da heranwächst, sobald du da irgendwie ein Herzschlag da ist und du sagen kannst, hey, hier lebt jetzt irgendwas, noch was in mir.
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, weil eine Pflanze auch letzten Endes ja ein Organismus ist und da wächst ja trotzdem nichts weiter hinaus, als dass die Pflanze aufwächst. Das heißt, ich finde so, man kann da einen guten Vergleich ziehen zu einer Pflanze, die aufwächst und zu einem Fötus, bevor das Bewusstsein einsetzt, weil da werden ja erstmal, sag ich mal, die ganzen Bausteine erstmal zusammengefügt, damit das überhaupt wachsen kann. Ne? Am Anfang ist der Samen da. Ja, das steht in der Bibel jetzt nicht so drin, aber für mich ist so, am Anfang ist der Samen da. Ob das jetzt zwischen Mann und Frau ist beim Austausch oder ob ich den Samen in die Erde stecke, trotzdem ist er erstmal ein Bestandteil da. So, und dieser Bestandteil muss sich ja erstmal entwickeln. So, und bei der Pflanze ist es ja so, da kommt ja kein Bewusstsein und jetzt gibt es da vielleicht den einen oder anderen, der sagt, oh ja, Pflanzen haben ein Bewusstsein, mit Pflanzen kann man reden, bla bla bla. Können wir mal drüber reden? Halte ich für jetzt nicht sehr fundiert, wenn das Leute sagen. Aber trotzdem ist es ja so, du steckst den Samen in die Erde und die Pflanze entwickelt sich und da entwickelt sich ein Organismus, aber ein Organismus ohne Bewusstsein. Und ich finde, dass der Unterschied beim Menschen dann ist, dass durch den Samen, der in die Frau reinkommt, dass der Organismus sich entwickelt, körperlich, und das dann aber trotzdem, und da weiß ich nicht, warum das so ist. Und ich glaube, das wissen wir alle noch überhaupt nicht auf der Menschheit, warum das so ist. Irgendwann kommt aber dann dieser Funken rein, der halt Gedanken freisetzt. Und deswegen finde ich, das Bewusstsein, das zu beschreiben, ganz einfach zu beschreiben, ganz platt zu beschreiben, finde ich eigentlich gar nicht mal so schwer. Weil Bewusstsein bedeutet für mich letzten Endes eigentlich nur, dass ich glaube zu denken und dass ich glaube zu fühlen. Dass ich glaube, dass ich eine Handlung in meinem Kopf vollziehen kann. Das ist für mich Bewusstsein. Ob das jetzt gesteuert ist durch irgendjemanden oder nicht.
Ob jetzt Pflanzen Bewusstsein haben, da kann man natürlich drüber diskutieren.
Stell dir mal vor, Pflanzen haben ein Bewusstsein. Weißt du, was das für Veganer bedeuten würde?
Die würden verhungern, elendig. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, warum auch nicht? Warum kann eine Pflanze nicht ein Bewusstsein haben? Wir wissen, das kannst du auch nicht beweisen. Also die Wissenschaft geht davon aus, dass es nicht so ist. Wir gehen alle so ein bisschen davon aus, dass es nicht so ist, auch ich. Aber ich kann es mir vorstellen, ich finde es eigentlich einen coolen Gedanken und dann der anderen Seite wiederum auch nicht. Wenn man bedenkt, was wir den ganzen Pflanzen antun, dann wünscht man sich eigentlich, dass es nicht so ist. Aber vielleicht hat ja die Erde als Planet, als lebendiger Organismus, es ist ja auch irgendwie, guck dir mal die Erde an. Die Erde hat einen Erdkern, der ist warm. Könntest du sagen, vielleicht ist das so wie der Motor oder wie das Herz.
Aber hat nicht jeder einen Planeten Erdkern?
Ja, bei manchen ist er aber nicht mehr so intakt, wie er bei der Erde eben noch so ist, ne?
Aber das wäre ja auch, das ist aber auch astronomisch ja zu erklären. Weißt du, was ich meine? Also wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, dann ist ja meistens so hier, dann ist er verbraucht oder so, wie bei der Sonne, ja. Die geht ja auch irgendwann in den Arsch.
Ja,
Ne? Also.
paar Millionen Jahre ist mit der Sonne auch vorbei, ne? Und dann ist mit uns auch vorbei. Und
Weißt du, wie schön das ist, dass wir da nicht leben zu dem Zeitpunkt? Ich meine, wir haben die schlimmsten Sachen auf der Welt, ne? Und wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, ist es mega scheiße und vielleicht und sehr wahrscheinlich, sehr viele Leute werden dabei sterben und vielleicht gehören wir auch dazu. Aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich dieses Szenario, weil es abwendbar ist, dieses Szenario, weil eine Möglichkeit des Überlebens besteht, dass mir das viel lieber ist, anstatt in 4,5 Milliarden Jahren auf der Erde zu sein und zu wissen, die Sonne wird ja immer größer, dass wirklich die Tage irgendwann gezählt sind. Ich glaube, das ist das Schlimmste.
Es wird schon lange, bevor die Sonne mal irgendwie
Da gehen wir nur davon aus, dass die Menschheit sich verträgt und dass wirklich nichts Schlimmes passiert und dass wir uns daran halten, dass wir das Klima retten. Das alles mal vorausgesetzt. Das wird nie passieren, das ist klar, ne? Aber stell mal vor, die Menschheit bekommt irgendwann mal den Schalter umgelegt im Kopf und das entwickelt sich alles positiv. So. Und es wird ja trotzdem, es ist ja egal, ob Menschheit oder nicht, am Ende werden ja trotzdem Lebewesen da sein. Und auch wenn es nur eine scheiß Kakerlake ist. Und die wacht dann eines Tages morgens auf und sieht die Sonne, die natürlich um ein Hundertfaches wahrscheinlich größer ist, die kann das trotzdem aushalten. Und vielleicht kann diese Kakerlake spüren, Digga, noch eine Woche und dann ist der Ofen hier aus. Und das kann natürlich auch passieren, wenn Mensch da ist.
Der Vorgang wird erstmal ganz anders sein, nehme ich an. Ich bin jetzt kein Forscher, kein Wissenschaftler, aber es wird ganz anders sein, dass du halt der Mensch schon ganz lange vorher, bevor die Sonne aufhört zu existieren, wird's die Menschen schon lange nicht mehr geben. Die werden dann aus ganz anderen Gründen eben nicht mehr existieren, weil die Sonne eben sich vergrößert, näher kommt. Das Klima wird sich hier ändern. Es wird verdammt trocken werden. Du wirst nichts mehr anbauen können hier auf der Erde. Die Menschen werden. Wenn es der Mensch nicht schafft, sich von der Erde zu verkrümeln, irgendwann die nächsten paar tausend Jahre, dann wird es eben so sein, dass die Erde halt langsam, aber sicher austrocknet und
Ach so, ja klar, das meine ich damit. Also ich habe jetzt nicht direkt gesagt, also wir warten darauf, dass die Sonne die Erde dann irgendwann verschlingt aufgrund der Größe, sondern klar, die Lebensbedingungen würden natürlich dann irgendwann so schlimm werden, dass es halt nicht lebensmöglich ist.
dann
Das ist ja
eben.
noch schlimmer.
Ja, der langsame Vorgang ist eben das Schlimme, dass du halt weißt, hey, und vielleicht geht's ja auch jetzt schon los, was weiß ich, ne, dass das alles, na gut, jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber es wird eben so sein, dass der Mensch irgendwann nicht mehr lebensfähig ist auf der Erde. Es wird zu heiß werden, es wird zu warm werden, es wird zu trocken werden, es wird keine Möglichkeit mehr geben, für die Wälder zu existieren. Irgendwann wird's eben so sein in ganz vielen, 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 vielen Jahren. Wir werden es natürlich nicht mehr erleben, wie gesagt.
Und das ist gut, oder?
Langsamer Vorgang. Ja, es ist irgendwo gut. Es ist gut natürlich für einen selbst, subjektiv ist natürlich gut. Aber natürlich finde ich es jetzt schon schlimm für die Menschen, die das dann miterleben müssen, so auf viele Generationen hin halt eben langsam so auszusterben, ne? Ja, schon ein schlechter, schlimmer Gedanke auf jeden Fall.
Und was ja da passiert, also im letzten Schritt, also wenn die Sonne ja wirklich so exorbitant ja größer wird, dann fällt die in sich zusammen und die zieht ja alles dann in sich hinein, was im Umkreis dann in sich befindet, also wirklich unser komplettes Sonnensystem ja und alles, was sich darum vielleicht befindet, keine Ahnung, wie groß diese Ausmaße dann sind, wenn unsere Sonne dann mal richtig ausrastet. Was richtig spannend ist, wenn ein Stern in sich zusammenfällt, dann besteht ja eine Möglichkeit, und ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob gewisse Wahrscheinlichkeitsrechnung dann da ist, dass sich ja durch dieses Implodieren, durch dieses Zusammenziehen, sich ja ein schwarzes Loch bildet, was dann ja noch dann den ganzen Umkreis dann noch mit reinsaugt. Ich verstehe nicht, und das verstehen ja die Wissenschaftler ja auch nicht, und das macht mich aber so wahnsinnig verrückt, wütend, interessiert und aufgeregt zugleich, nicht zu wissen, was ist eigentlich mit dem schwarzen Loch? Also was ist das? Also wenn ich da auch reinfliege, weißt du, also das ist ja was vollkommen Unerklärliches. Und dann denke ich mir, ah, lass mich doch mal überlegen, was habe ich denn geträumt mit der Atombombe? Dass auf einmal alles schwarz und dunkel wird und dass ich halt nichts mehr sehe oder keine Handlung mehr vornehmen kann. Ist das vielleicht das, was ich dann empfinden würde, wenn ich in einem schwarzen Loch bin? Und ich muss das ja gar nicht, ich muss da nicht mal überleben. Aber für mich ist es ja einfach so auch das Thema Licht. Das ist ja sowieso schon strange genug. Aber wenn ich einen Sessel in ein schwarzes Loch reinwerfe, ich will einfach Gottverdammt nochmal wissen, was passiert da? Fällt er dann in ein alternatives Universum, wo der zufällig dann runterfällt auf den Planeten und der landet in dem Wohnzimmer von Aliens? Was passiert da?
Ja, interessante Gedanken, interessante Fragen. Ich weiß es auch nicht. Ich versuche mich manchmal ein bisschen mit dem Thema schwarze Löcher zu beschäftigen, aber irgendwie ist es abgespaced. Was noch kranker ist, sind ja weiße Löcher. Hast du von weißen Löchern gehört?
Nur vom Begriff, ich weiß aber nicht, was das ist.
Weißes Loch. Also Im Prinzip soll das das Gegenteil von einem schwarzen Loch sein, wie der Name auch schon sagt, weißes Loch. Und ein schwarzes Loch soll ja wie so eine Art Staubsauger fungieren, dass es eben alles einsaugt und in sich hineinzieht. Und ein weißes Loch eben genau im Gegenteil, es spuckt Materie und Masse eben aus.
Aus dem Nichts sozusagen, ne?
Ja, woher das dann
Ja.
kommt, weiß ich nicht. Und wie weit die Forschung in Bezug auf schwarzes Loch ist und ob man jetzt wirklich schon ein weißes Loch nachgewiesen hat, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht können wir das nächste Mal drüber sprechen, können wir ein bisschen recherchieren, weil ich es auch geil finde, das Thema. Aber ja, es gibt Leute, die gehen davon aus, dass es auch weiße Löcher gibt, die eben genau andersrum agieren.
Ich habe eine Mindfuck-Frage für dich. Die habe ich dir in WhatsApp mal geschickt, vor ein paar Tagen. Da hast du nicht drauf geantwortet, weil ich mir das aber auch, glaube ich, ein bisschen aufheben wollte für unseren Podcast. Da geht es nämlich auch um das Thema Universum. Ich wollte wissen, weil alle Leute sagen ja, ah, wir können niemals mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Das geht gar nicht. Ist auch nicht schlimm, ist ja kein Thema. Und dann habe ich mal aus Interesse mal geschaut, so wie schnell fliegen die Satelliten bei uns hier in der Milchstraße rum oder die wir schon ganz weit weggeschickt haben. So, und die eine Sonde, die erste, die wir da in den 60ern und so rausgejagt haben, die liefert hier immer noch Daten. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von der. Und die hat eine Geschwindigkeit von 61.000 km/h. 61.000 km/h. So, jetzt kommt aber der Mindfuck. Und das wird dich jetzt bestimmt verrückt machen. Aber vielleicht hast du auch eine Antwort, weil du schon mal von der Frage gehört hast. Uns wird ja gesagt, das Universum breitet sich ja aus in alle Richtungen. Von einem gewissen Startpunkt ja aus, aber trotzdem in alle Richtungen. Und ich wollte wissen, wie viel neues Universum wird pro Stunde erschaffen? Also wenn es sich hier ausdehnt, entsteht ja neuer Raum. So, und ich wollte wissen, wie schnell ist das jetzt aktuell? In kmh. Das sind ungefähr 71.000 km/h. Also 71.000 Kilometer pro Stunde entwickelt sich das Universum weiter. So, jetzt habe ich überlegt, da wir ja nicht an Lichtgeschwindigkeit rankommen, aber wir kommen ja schon an 61.000 km/h ran. Also 10.000 weniger in der Theorie. Ich bin jetzt am Rande des Universums. Das Universum breitet sich mit 71.000 km/h aus. Was ist, wenn ich ein Raumschiff habe, was 75.000 km/h fliegt? Und ich fliege in die gleiche Richtung. Ich überhole ja das Entstehen des Universums. Wo fliege ich hin? Und dann ist die nächste Frage, dieser Raum, ist da schon was drin? Ist da nur Energie? Sind da schon Asteroiden, dass sie so freigeschaltet werden müssen wie in Spielen? Und die Frage überhaupt, geht das überhaupt?
Hast du dafür eine Antwort bekommen? Gibt es da irgendwelche Wissenschaftler? Gibt es ja unseren besten Kumpel Harald Lesch?
Ich habe nicht einmal danach gesucht. Ich wollte nämlich wissen, was du darüber denkst.
Boah, also da kann ich dir, die Antwort wird dir nicht gefallen, vermutlich. Ich habe vor langer Zeit komplett aufgehört, mir über sowas Gedanken zu machen, über Dinge, die ich nicht greifen kann. Zumindest was dieses Thema angeht. Also ich mache mir ja trotzdem ab und zu Gedanken über Dinge, die ich nicht greifen kann, wenn wir über außerirdisches Leben sprechen oder so. Aber das ist für mich immer noch ein bisschen weiter hier bei mir, sag ich mal, als jetzt der Gedanke oder die Frage, was kommt nach dem beobachtbaren Universum oder so oder was ist außenrum? Da habe ich schon vor Jahren aufgehört, mir meinen Kopf zu zerbrechen, weil das saß ich manchmal wirklich da und habe fast geheult vor lauter Wut, weil ich mir da keinen Reim drauf machen konnte und natürlich auch niemand die Antwort hat. Niemand hat die Antwort darauf. Kein Harald Lesch, niemand, kein, was weiß ich, wie sie alle heißen, die ganzen Star-Wissenschaftler. Niemand weiß es. Woher auch? Es funktioniert nicht. Wir können es nicht. Wir können das nicht nachvollziehen. Mein Gedanke dazu ist vielleicht, dass, wenn das Universum sich ausbreitet, muss meiner Meinung nach ja irgendwas außenrum sein. Wenn da jetzt nichts Übernatürliches, irgendwas ganz Merkwürdiges im Spiel ist, wenn es jetzt wirklich ein rein physikalischer Vorgang oder irgendwas ist, dann kann ja, es kann ja nicht sein, dass da nichts ist. Da muss ja noch ein Raum außenrum sein, in den sich das Universum dann ausbreitet. Also irgendwas muss ja da sein, meiner Meinung nach. Es ist natürlich wirklich irre, sich darüber Gedanken zu machen. Der Versuch, sich darüber Gedanken zu machen, ist ja schon ein bisschen irre, finde ich, weil du nicht auf eine Antwort kommen wirst. Entweder hockst du dich in irgendein Fluggerät und ziehst es durch, haben wir aber keins. Das ist das Problem. Oder du hörst auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen, sonst wirst du irgendwann verrückt. Ich finde das krass, wie gesagt, irgendwas muss ja außenrum sein. Aber dann geht es ja weiter, ist ja wie die Matroschka. Was ist dann da außenrum? Da muss ja auch, das breitet sich ja dann logischerweise auch aus. Das muss ja auch irgendwo drin sein. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Vielleicht kommt da die Multiversum-Theorie ins Spiel, dass wir unser riesengroßes für uns nicht erfassbares Universum. Wir können ja überhaupt nicht alles beobachten. Wir wissen gar nicht, wie riesig das ist. Nur ein ganz kleines ist von ganz vielen, dass man sich vielleicht vorstellen kann, wie Christkugeln am Baum. Diese Kugel, die man sich an Weihnachtsbaum hängt und der Baum ist eben noch größerer Raum und in diesem großen Raum sind überall diese Kugeln mit diesen riesen, unvorstellbar großen, riesengroßen Universen drin und die sind halt überall verteilt oder gehen vielleicht ineinander über. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist mir zu krank, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, weil dann hätte ich ja bis zum Rest meines Lebens nichts anderes mehr zu tun. Dann könnte ich nichts anderes mehr machen, wenn ich anfangen würde, wieder irgendwelche Theorien auszudenken oder so. Und das ist es ja dann am Ende. Es sind alles nur, alles, was du dir jetzt von dir gibst, sind einfach nur Theorien, die du wahrscheinlich in deinem Leben, das du hier noch hast auf der Erde, niemals irgendwie belegen wirst oder belegt bekommen wirst.
Wo du das gerade auch ansprichst, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, erstmal darüber nachzudenken. Und man kommt halt sehr schnell in diese Spirale rein, dass man nicht mehr da rauskommt, sondern dass es halt wirklich so ist, dass du gefangen bist in diesen Gedanken. Und das war einfach so ein dummer Gedanke gewesen. So, was ist, wenn ich schneller fliege, als wie das Universum halt entsteht? Weil aus dieser Frage leitet sich auch dann nochmal ein anderer Gedanke ab, wenn das nicht möglich ist. Also physikalisch wird es ja möglich sein. Ne, aber hier geht es ja letztendlich nur um die Geschwindigkeit. Ne? Du musst einfach nur schneller sein als das Universum. Ne, das ist jetzt erstmal nicht undenkbar. Was aber gleichzeitig als Gedanke dann dazu kommt, ist, dass wenn man glaubt, dass es nicht geht, dann liegt die Theorie ja sehr nahe, dass das Universum sich ja nicht unendlich weit ausbreitet, sondern sich praktisch wie in so einem Ball befindet, weißt du? Weil das wäre ja dann sinnvoll. Wenn man sagt, so, das wäre nicht möglich und man könnte das nicht erklären, dann ist die Theorie ja naheliegend so, dass das Universum praktisch schon ein geschlossener Raum ist und du kannst ewig lang in eine Richtung fliegen und kommst irgendwann vielleicht wieder an diesen Punkt an, wo du gestartet bist. Aber dann ist halt die Frage, was bedeutet das denn dann in Bezug darauf, wenn man dann sagt, das Universum breitet sich aus? Also da beißt sich ja der Hund ja in den eigenen Schwanz.
Es ist ja schon krass genug, unser Universum, das wir nicht vollumfänglich beobachten können, ist ja natürlich klar, weil wir nicht so weit reisen können. Aber allein der Gedanke, dass es so unendlich groß ist, unser Universum, und was da vielleicht noch alles ist, wir wissen ja gar nichts über unser Universum. Was wir da wissen, ist ja wirklich nur ein ganz kleines bisschen, was wir da wissen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass es vielleicht, dass diese Multiversen-Theorie greift, dass da ganz viele Kugeln, wir nennen es einfach jetzt mal so, diese Weihnachtsbaum-Geschichte, oder was ich erzählt habe, stellen wir es uns einfach mal so vor. Dann ist es doch, wenn wir das jetzt wüssten, würden wir das herausfinden, dass es so ist, dann wäre das Ganze ja noch kranker. Also für mich wäre das noch kranker, darüber nachzudenken, weil dann fragst du dich, warum zur Hölle ist es denn so? Was ist denn davon der Sinn jetzt? Es ist ja
Aber
schon.
egal, aber es ist doch egal eigentlich, Daniel, welche Antwort wir bekommen. Es wird sowieso heißen, ja, warum ist das denn so? Also ist doch egal, oder?
Es ist jein.
Was wäre für dich denn annehmbar? Also wäre für dich denn, sag ich mal, annehmbar, dass man dann nicht viele Gedanken darüber macht, dass man sagt, so, Universum ist entstanden, weil es einen Erschaffer gibt, es gibt ganz klare Beweise dafür, der hat den Raum drumherum gemacht, der ist allheilig sozusagen. Wäre das eine zufriedenstellende Antwort? Für mich ja, für mich wäre es eine zufriedenstellende Antwort.
Wenn jemand dir sagen könnte, dass es einen Erschaffer gibt,
Ja klar, natürlich.
dass es ihn vielleicht noch gibt oder dass es ihn vielleicht mal gab,
Ja, das ist mir egal.
dass ihr.
Also, das ist mir egal, ob der jetzt noch existiert oder tot ist, das ist egal. Aber ich sag mal, für mein Gewissen wäre es cool und für viele andere Menschen auch, die jedenfalls an sowas glauben. Und das hat ja nichts mit Gott zu tun. Na, das ist ja das, was ich immer sage, dass Erschaffer für mich bedeutet nicht Gott, so wie wir den definieren, in Bibeln oder in irgendwelchen anderen Schriften, sondern Erschaffer ist für mich Erschaffer des Universums. Hat nichts mit Glauben zu tun. Klar, das würde doch auch so viele Wissenschaftler beruhigen. Man kann ja alles erklären und das Entstehen des Universums, da war ein Erschaffer dran beteiligt und der hat das gemacht. Alles andere können wir berechnen. Das können wir ja auch, ne? Also im Laufe der Zeit alles irgendwann hoffentlich. Und wir machen ja auch schon so viele große Fortschritte, das, was ja immer gesagt wird, ne, wir können ja bis kurz vor dem Urknall können wir ja schon sehen oder berechnen, was da passiert ist. Und es ist doch eigentlich schön, dass man sagt, in einem Physikbuch auch, am Anfang hat der Erschaffer das erschaffen und 10 hoch minus 43 Sekunden später können wir euch physikalisch sagen, was alles danach passiert ist. Weil sonst ist die Antwort ja immer, ja, was davor passiert ist, entweder, ja, da gab es nichts, was keine zufriedenstellende Antwort ist für niemanden. Oder wir wissen es nicht, ist auch keine tolle Antwort.
Es würde halt den ganzen Religionen noch mehr Rückenwind geben, sag ich mal. Ne? Das Ganze würde noch mehr Zulauf bekommen.
Also ich glaube, wenn man beweisen könnte, dass es einen Erschaffer gibt, dann wird man ja auch in der Lage sein zu wissen, was das für ein Wesen ist. Ne, weil da wird ja nicht irgendwo stehen auf dem Stein im Universum, der durch die Gegend fliegt, so wie mit unserer goldenen Schallplatte. Hier, der Erschaffer, I was here, ich habe es gemacht. Sondern so ein Beweis, sowas meine ich nicht, sondern wirklich etwas Konkretes, Greifbares. Und wenn man dann sowas nachforschen kann, dann glaube ich, dass man auch weiß, aus welcher Richtung diese Art von Erschaffer dann noch kommt. Ja? Und das wäre natürlich der mega Abfuck, wenn es halt kein Gott ist, weil dann sind alle Religionen in den Arsch gebissen. Die Atheisten, die wissen auch nicht, mit sich anzufangen. Die einzigen, die mega jubeln, das sind halt so Leute wie ich oder wie du halt vielleicht, die dann sagen so, wir glauben an irgendwas, was das hier ausgelöst hat. Was es ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall nichts religiös. Und
Würde,
damit hätten wir gewonnen.
mich würde es nicht zufriedenstellen. Im Gegenteil, für mich würde die nächste große Frage aufkommen. Wer hat den Erschaffer erschaffen? Wo kommt der her? Der hat ja auch seinen Ursprung irgendwo. Siehst du, was ich meine? Diese Frage, wo kommt das alles her? Die ist so riesengroß, diese Frage, dass die wird dir niemals jemand beantworten können. Das wird nicht passieren. Wenn du einen Erschaffer hast, dann fragst du dich als nächstes, wo kommt der Erschaffer her? Wer hat den erschaffen? Wer hat dann den erschaffen? Wer hat dann den erschaffen? Und so weiter und so fort. Was ist der Ursprung von allem, ist die Frage. Was ist der Ursprung von allem, auch von diesem Erschaffer? Und
Aber was ist, wenn der Erschaffer sagt, vor ihm gab es nichts?
ja, dann.
Und wir reden hier wirklich von einem Erschaffer. Also wir reden ja hier nicht von einem Menschen, sondern wir reden hier von einer Materie. Und die Materie, oder egal wie, in welcher Form, kann
Ja,
ja auch
dann
ein
kannst
Körper
du
sein.
entweder dich damit zufrieden geben oder du kannst dich ins Irrenhaus begeben. Eins von beiden kannst du machen. Also ich würde dann wahrscheinlich eher zum Irrenhaus tendieren, weil mich würde die Antwort nicht befriedigen. Ich würde dann sagen, nein, gibt's nicht. Da bin ich halt zu viel Mensch dafür und nicht irgendwie Erschaffer oder Alien oder was weiß ich wer, der da vielleicht vom Geist her ein bisschen anders denkt oder offener ist oder was weiß ich. Ich würde sagen, das gibt's nicht, dass du aus dem Nichts gekommen bist. Das geht nicht. Es gibt nicht nichts. Nach meinem Verständnis gibt es nicht nichts. Und aus wo nichts ist, da kann auch nichts draus entstehen.
Aber das ist ja, aber dann überleg doch mal. Dann sagen die Leute zu dir, da war ein pinnadelgroßer Energieklumpen.
Wo ist der gewesen? In was?
Ja, aber dann sagen die, aber die Wissenschaftler sagen dir, da war ein Energieklumpen, der war kleiner als die Spitze von einem Kugelschreiber. Da ist dann irgendwas passiert und aus dem ist alles entstanden.
Das kann ja sein, aber das kleine Futzelchen, das muss ja in irgendeiner Art Raum gewesen sein, auch wenn der vielleicht am Anfang ganz klein war, aber es muss ja einen Raum gegeben haben. Das ist mein Verständnis. Wie gesagt, natürlich kann alles Mögliche passiert sein. Vielleicht gibt es ja wirklich nichts. Ich weiß es nicht, aber nach meinem Verständnis gibt es nicht nichts und wo nichts ist, kann auch nichts entstehen. Das ist mein Verständnis. Und das ist ja eben das, da wollte ich ja vorhin hin damit. Ich habe ja gesagt, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Wie gesagt, da drehst du irgendwann durch, da drehst du komplett ab. Du fängst dann auf, dir die irrsten Theorien aufzuschreiben und versuchst irgendwie Puzzleteile zusammenzufügen oder Punkte zu verbinden. Du wirst nicht auf einen Nenner kommen, der dich zufriedenstellt. Niemals. Wie gesagt, wenn du weißt, es gibt einen Erschaffer, dann fragst du dich, wo der herkommt, wo kommt dann der her, wo kommt dann der her und wo ist der entstanden? Nein, das geht nicht. Wir müssen uns vielleicht damit abfinden, dass wir es niemals erfahren werden und dass wir es nicht wissen. Dass da irgendwas ganz Großes dahinter steckt, was wir halt niemals verstehen werden. Ne? Es ist halt, viele glauben nicht an Übernatürliches oder so. Ich kann mir alles vorstellen. Guckt euch den Podcast an, sagenhaft und sonderbar. Wir reden fast nur über solche Dinge. Kann mir vieles vorstellen, weiß es aber nicht. Aber ich bin offen für die Ideen, dass es so ist. Geister, Spuk. Klar, vielleicht gibt es irgendwo eine Zwischenwelt, ne, irgendwelche Ebenen. Weiß ich nicht. Vorstellen kann ich es mir. Glauben kann ich es erst, wenn ich es selbst gesehen habe. Und so geht es mir hier eben auch. Du kannst auch mit deinen Theorien kommen. Ich kann sagen, okay, ich nehme die Theorie an. Ich nehme die so für mich an, weil es ein bisschen meinen Kopf beruhigt, wenn ich dann irgendwas für mich gefunden habe, was mich ein bisschen zufriedenstellt. Oder ich mache mir eben weiter Gedanken. Oder ich lasse es bleiben, wie gesagt. Ich lasse es halt lieber bleiben mit dem Nachdenken. Ne? Das ist Käse nämlich irgendwie für mich.
Weißt du, ob schwarze Löcher auch einen positiven Sinn haben? Also außer ob die Unheil verbreiten? Weißt du das?
Also wenn du von schwarzen Löchern hörst, die sich irgendwo jetzt aktuell irgendwie dreht sich gerade eins in Richtung Erde, habe ich gelesen. Das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen, dass es uns einsaugt. Es ist nur halt gerade so aktuell so, dass sich ein schwarzes Loch offenbar Richtung Erde dreht. Warum auch immer. Ist irgendwo in Erdnähe, in Anführungszeichen, muss man sagen, weil das ist dann wirklich also schon so weit weg, dass es uninteressant ist für uns. Aber Kann ich jetzt nicht sagen, was könnte das für einen Effekt haben? Es könnte, ja, es zieht ja Dinge an. Jetzt mal wirklich so als Laie gesprochen. Wenn es
Ach
da
so,
um.
du sagst das jetzt mal als Laie, weil du ja sonst der Astrophysiker bist, ne?
Genau. Keine Ahnung, was könnte es einen Planeten anziehen? Weiß ich nicht. Kann ein schwarzes Loch einen Planeten anziehen, aus seiner Umlaufbahn rausreißen? Vielleicht an eine andere Stelle in der Umlaufbahn, vielleicht in an eine andere Stelle in der Umlaufbahn vielleicht befördern? Dann könnte es ja, wenn es einen positiven Effekt geben könnte, dann wäre das vielleicht einer davon, dass du vielleicht einen Exoplaneten, einen erdähnlichen Planet, vielleicht in eine habitable Zone beförderst. Mit einem schwarzen Loch, mit der Anziehungskraft eines schwarzen Loches. Wenn das schwarze Löcher können, wenn die so viel Kraft haben, irgendwie einen Planeten anzuziehen und dass sich dann vielleicht rechtzeitig wieder wegdreht, den Planeten aus der Stelle, wo er gerade ist, in der Umlaufbahn rauszieht und auf eine andere Stelle befördert, wo er dann, wie gesagt, in einer habitablen Zone ist, nah genug an seiner Sonne und dass er warm ist und weit genug weg, dass nichts verbrennt, dass vielleicht Temperaturen ungefähr sind, so wie hier, dann wäre das ja vielleicht eventuell ein positiver Effekt, ich weiß es nicht. Vielleicht könnte dann auf irgendeine Art und Weise auf dem Planeten Leben entstehen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Spinnerei, also die ich mir gerade aus den Fingern gesaugt habe. Ich habe keine Ahnung, ob ein schwarzes Loch noch einen anderen positiven Effekt haben könnte, weiß ich jetzt gar nicht, nee.
Ich habe aus Interesse gefragt, weil wir hatten ja mal über die Simulationstheorie gesprochen. Und die Simulationstheorie besagt ja eigentlich, im Grunde genommen ist das, was wir machen oder wie wir leben, wir denken, wir treffen eigene Entscheidungen, wir bauen alles selber, wir haben alles selber errichtet. Aber am Ende des Tages ist es im Sinne der Simulationstheorie so, dass da irgendein Guy am Rechner vielleicht sitzt, der dieses Universum erschaffen hat. Und wir glauben, wir sind wirklich Individuen aus echtem Fleisch und Blut. Und ich hatte überlegt, ob die Simulationstheorie auch haltbar ist, wenn man an schwarze Löcher denkt. Weil ich hatte mir überlegt, ein schwarzes Loch hat ja eigentlich im Grunde genommen ja eigentlich nur schlechte Eigenschaften. Und ich spreche jetzt hier auch nicht als Astrophysiker, sondern auch als totaler Idiot. Aber das, was ich aus Dokumentation immer mit rausnehme, ist, dass ein schwarzes Loch alles aus der Umgebung ansaugt. Ne, dann geht das ja in diesen Strudel rein, in diese Strömung. Und aufgrund dessen, weil ja immer mehr reinkommt, wird das Ding ja größer. Das heißt, alles im Umkreis wird eingesaugt. Jetzt habe ich überlegt, wenn ein schwarzes Loch gar keine positiven Eigenschaften hat, also wie du das jetzt beispielsweise sagst, so das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, sobald das schwarze Loch den Planeten einmal gepackt hat, ist es eine Frage der Zeit, bis der Planet da reinfällt. Also ich glaube nicht, dass der sich da mit eigener Gravitation oder wie auch immer da noch davor wehren kann, sobald du einmal in diesem Strudel bist. In Bezug auf die Simulationstheorie dachte ich mir, dann kann es die Simulationstheorie vielleicht gar nicht geben, weil ein schwarzes Loch ein Fehler in unserer perfekten Matrix ist. Wenn ein schwarzes Loch keine positiven Eigenschaften hat. Verstehst du, was ich meine, ne?
Was ist perfekt? Ist das Universum perfekt?
Ich würde sagen, ja, also nach dem wissenschaftlichen Stand, wie sich alles entwickelt, davon gehen wir ja immer aus, ne? Wie sich alles entwickelt hat, bla bla bla, das ist ja alles zu 100% auf die Natur abgestimmt. Und wenn es dazu irgendwelche Komplikationen gibt, gibt es da immer Gründe wegen äußeren Einflüssen. Und dann denke ich mir, so ein schwarzes Loch, wenn es halt eben nichts Positives hat und das passiert einfach, weil ein Stern in sich kollabiert und dann entwickelt sich sowas Undefinierbares, wo alles reinfällt und keiner weiß, was damit passiert, dann ist das vielleicht der einzige oder der große Fehler bei uns. So, und das würde dann im Umkehrschluss entweder bedeuten, kontra gegen die Simulationstheorie, erstens, dass es die nicht gibt, oder pro für die Simulationstheorie, dass der Dude am Rechner halt sagt, so, jetzt setzen wir hier mal ein schwarzes Loch ein. So, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube nicht, dass das Universum perfekt ist. Du hast ja gerade gesagt, wenn so ein Stern dann explodiert, implodiert, was auch immer, und vielleicht.
Ja, gut, aber er verliert ja seine Energie. Na, also, das ist ja wie eine Batterie bei uns. Eine Batterie wird ja auch irgendwann leer. Nur im Gegensatz zu der Batterie, fällt der Stern in sich zusammen, bildet ein schwarzes Loch, eine Batterie kannst du da rumliegen lassen. Das meine ich so, weil im Endeffekt ist es ja einfach nur Energie, die verbraucht wird.
Aber das ist doch nicht perfekt dann. Wenn jetzt der Stern kaputt geht, den Planeten, der vielleicht am nächsten ist oder einen der nächsten Planeten oder vielleicht alle Planeten um ihn herum in sich aufsaugt, was weiß ich, zerstört, dadurch, dass er auch kaputt geht. Und zwei Planeten sind vielleicht bewohnt und vielleicht in der Blüte ihrer Zeit.
Ja, aber man muss, glaube ich, erstmal unterscheiden. Also perfekt heißt für mich jetzt nicht ewig leben oder dass ein Stern ewig glüht. Das heißt für mich nicht perfektes Universum.
Aber nicht perfekt sein ist für mich, das ist ja für mich der Inbegriff von nicht perfekt sein, wenn du ein bestehendes System, das gut funktioniert, das gut läuft, zerstörst oder kaputt gehen lässt auf irgendeine Art und Weise, ne? wenn wir jetzt von dem Erschaffer sprechen, der alles perfekt erschaffen hat vielleicht. Dann lässt er die Sonne implodieren und der reißt die Erde und alle seine Bewohner mit sich, vielleicht, wie gesagt, in der Blüte ihrer Zeit. Und vielleicht sind sie gerade auf einem besseren Weg, auf einem guten Weg, nicht so wie jetzt gerade. Und das ist so nicht perfekt.
Aber das würde dann heißen, dass die Simulationstheorie eigentlich nicht gibt dann.
Genau. Sehe ich auch so.
Also ich weiß es ja auch nicht. Nur ich denke mir halt so, diese ganzen physikalischen Sachen, das ist halt so. Und schwarzes Loch ist für mich so ein Thema, da hört man ja immer nur negative Sachen drüber. Also da sagt man nicht, oh boah, geil, außer mal das boah, geile Foto, was dann in Umlauf gegangen ist vor ein paar Jahren. Das ist ja immer nur negativ. Und ich denke mir halt so, dann gibt es halt eben nur diese zwei Möglichkeiten. So, was es letzten Endes ist, ich weiß es doch auch nicht, Anja. Ich weiß es doch nicht.
Wir können uns darauf einigen, dass wir es beide nicht wissen. Und dass wir wirklich nur Idioten sind, die hier ein bisschen ihren Gedanken freien Lauf lassen und keine Profis und keine Wissenschaftler und vermutlich alles komplett falsch ist, was wir sagen. Wer es besser weiß, bitte lasst uns wissen in den Kommentaren. Mich würde auch mal, oder uns würde natürlich auch mal eure Meinung zu all dem, was ihr hier gehört habt, interessieren. Finde ich cool. Also lasst mal, haut mal die Tasten und schreibt uns mal eure Meinung hier rein.
Genau. Lass die Finger glühen zum Thema Universum.
Jetzt wird's random, Junge.
Möchtest du dir noch ein Tattoo stechen lassen, weil du bist ja so tätowiert mit I Love Black Holes?
Nein, möchte ich.
Gut. In diesem Sinne, Daniel, ich danke dir für den wundervollen Austausch heute, für diese wundervolle Episode. Und irgendwann, vielleicht finde ich auch ein Foto von jemandem, der das schon tätowiert hat. Und dann machst du das bitte.
Dann mache ich es auch.
Wenn
Gut.
wir 500 Abonnenten haben, ja?
Dann lasse ich mir ein Tattoo stechen.
I love black holes.
Okay, so mache ich das. Dann sag Tschüss.
Dankeschön, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.